Heute geht es weiter mit dem ersten Johannesbrief. Und es wäre jetzt richtig fies zu fragen, wer noch etwas von der ersten Predigt weiß, die doch schon 3 Wochen her ist. So fies bin ich jetzt nicht. Aber ich erzähle euch viel lieber stattdessen, was mir besonders hängen geblieben ist von dieser ersten Predigt. Der Johannes, der hat uns da nämlich in dem ersten Kapitel, Vers 6 und 7 aufgefordert, dass wir unsere Sünden ans Licht bringen sollen. Nichts, was uns von Gott trennt, soll in der Dunkelheit verbleiben, hat er gesagt. Alles sollen wir zu Gott bringen und quasi dann bei Gott dürfen wir dann Vergebung erlangen. Und ich bin ja jetzt, Gott sei Dank, kann ich sagen, schon ein paar Jahre als Christ unterwegs, mit Jesus unterwegs. Und trotzdem muss ich sagen, oh, das ist wirklich ein Punkt, den der Johannes da anspricht, zumindest in meinem Leben. Ich weiß mittlerweile, dass ich nicht sündlos leben kann, leider. Und ich ärgere mich natürlich immer wieder, wenn ich quasi sündige. Aber es ist einfach so, mein Fleisch sündigt und es passiert, und ob ich will oder nicht. Und obwohl ich natürlich weiß, dass ich täglich, stündlich, ja, ich könnte sogar sekündlich zu Jesus sagen, beten, bitte vergib mir wieder, was ich getan habe, habe ich immer noch so den alten Adam- und Eva-Reflex in mir. Vielleicht kennt ihr den. Wenn ich Sünde gemacht habe, will ich die vor Gott verstecken. Das ist so ein Reflex, den ich immer noch in mir habe. Und dann ist es aber nicht so, dass es beim Verstecken der Sünde bleibt, sondern ich gehe dann so als Ganzes auf Distanz. Ich versuche mich dann als Simon vor Gott zu verstecken. Das macht es natürlich noch viel schlimmer. Das ist wirklich falsch. Und der Johannes, der hat da in seinem ersten Kapitel geschrieben, wie es besser geht. Und das hat mich wirklich angesprochen. Wenn Sünde in unser Leben kommt, dann gibt es nur eins, ab damit ans Licht. Nicht auf die lange Bank schieben, sondern gleich, möglichst gleich. Geh mit deiner Sünde zu Gott und lass dir dann Vergebung schenken, statt dich irgendwie so in die Dunkelheit oder die Sünde in die Dunkelheit zu packen oder dich gleich als Ganzes vor Gott zu verstecken. Und das war mein großer Punkt von der letzten Predigt, und vielleicht hat es ja jetzt irgendwo bei dir so wieder ein paar Erinnerungen hochgebracht. Und wenn du auch noch so einen Punkt hast, wo du sagst, das war mein Punkt, dann kannst du ihn ja nachher dann später erzählen. Heute machen wir jetzt auf jeden Fall weiter mit diesem Johannesbrief, ersten Johannesbrief. Wir sind letztes Mal bis zum 2. Kapitel, Vers 17 gekommen, also setzen wir heute beim Vers 18 an. Und das Ziel ist, dass wir das ganze Kapitel 2 und 3 heute abschließen. Der Abschnitt, den wir uns heute anschauen, ihr seht es ja hier, 2,18 bis 3,24, das ist das ganze dritte Kapitel, der handelt eigentlich davon, dass wir uns als Christen bewähren sollen. Und von daher hat das natürlich super gepasst, was Andreas gesagt hat. Wir sollen uns in Gottes Augen als seine Kinder bewähren. Darüber spricht Johannes, das ist heute Morgen unser Thema. Und Johannes hatte schon damals ganz fest die Wiederkunft von Jesus im Blick. Ich würde sagen, er hatte die viel mehr im Blick als wir heute. Und es war ihm ein riesiges Anliegen, dass wir Christen wirklich bis zur Wiederkunft von Jesus uns bewähren sollen. Und wie dieses Bewähren jetzt aussieht und was er dann überhaupt genau sagt, diesem Bewähren, ja, das schauen wir uns jetzt eben an. Er nennt nämlich 4 Punkte. Und ich glaube nicht, dass das eine abgeschlossene Liste ist. Also ich denke, wir würden da noch mehr Punkte finden. Aber das waren die 4 Punkte, die Johannes jetzt wichtig waren, die er in seinem Brief so aufgeschrieben hat. Und ich lese euch jetzt mal einen ersten Abschnitt vor, Kapitel 2, 18 bis 26. Und dann sehen wir nämlich, dass hier drin schon bereits so ein erster Punkt steckt, wo Johannes sagt, da drin sollen wir uns bewähren. Ihr Kinder, die letzte Stunde ist da. Das stimmt, wir lesen dasselbe. Ihr Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt gehört, der Widersacher von Christus kommt. Und jetzt sind sogar viele Widersacher gekommen. Daran erkennen wir, die letzte Stunde ist wirklich da. Die Widersacher kamen aus unserer Mitte, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Wenn sie zu uns gehört hätten, dann wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte deutlich werden, es gehören nicht alle zu uns. Doch ihr habt die Salbung empfangen von dem, der heilig ist, Jesus Christus. Und dadurch seid ihr alle in den Besitz der Erkenntnis gekommen. Ich habe euch ja nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt. Vielmehr kennt ihr sie und ihr wisst, dass aus der Wahrheit keine Lüge kommt. Wer ist denn hier der Lügner? Das ist doch wohl der, der abstreitet, dass Jesus der Christus ist. Der ist der Widersacher von Christus. Er lehnt mit dem Sohn auch den Vater ab. Wer den Sohn ablehnt, kann auch nicht zum Vater gehören. Wer sich zum Sohn bekennt, gehört auch zum Vater. Die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, sollt ihr in euch bewahren. Wenn ihr das bewahrt, was ihr von Anfang an gehört habt, könnt ihr gewiss sein, ihr werdet stets mit dem Sohn und dem Vater verbunden bleiben. Das ist das Versprechen, das uns Jesus Christus selbst gegeben hat, das ewige Leben. Dies schreibe ich euch über die Leute, die euch in die Irre führen wollen. Ja, wie gesagt, es geht um die Wiederkunft von Jesus und Johannes geht fest davon aus, dass Jesus bald wiederkommen wird. Und darum spricht er auch vom Widersacher, der dann auftauchen wird, der Widersacher, der in der Endzeit auftritt. Und es ist nicht bloß ein Widersacher, sagt er, nein, es sind mehrere, es sind viele. Und sie nehmen diese gute Botschaft, das Evangelium, und verdrehen das so ein bisschen. Nicht zu fest, das wäre ja auffällig. Aber gerade so stark, dass es so seine Erlösungskraft verliert. Darum geht es ja den Widersachern. Und Johannes betont hier, dass diese Widersacher von innen, aus der Gemeinde herausgekommen sind. Und andererseits hätten sie aber gar nie wirklich zur Gemeinde gehört. Klar, sie waren mit der Gemeinde, aber sie waren keine Kinder Gottes. Sie haben die gute Botschaft zwar gehört, aber hören alleine reicht nicht, sie haben sie nicht gelebt. Und Johannes schreibt hier eigentlich gegen eine Sekte, die Gnostiker, und die haben abgestritten, dass Jesus der Messias ist. Die haben gesagt, Jesus ist nur ein Mensch. Und als er dann getauft wurde, hat er noch den Heiligen Geist bekommen. Aber mehr haben die Jesus nicht zugesprochen. Die haben gesagt, das ist nicht der Sohn Gottes. Und darum betont er so, wir können nur zum Vater kommen durch Jesus Christus, indem wir diesen Sohn Gottes anerkennen. Also er spricht hier Wahrheit dieser Sekte entgegen, die ja aus der Gemeinde gekommen war. Johannes lässt diese Irrlehre nicht zu, und Johannes will die Gemeinde warnen. Und für uns kann dieser Abschnitt so eine Lehre sein, wie wir falsche Lehrer, falsche Lehre erkennen können. In Vers 20 hat Johannes nämlich von der Salbung gesprochen, die jeder Christ empfangen hat. In meinen Augen meint er damit den Heiligen Geist, den Jesus uns geschickt hat. Und durch diesen Heiligen Geist haben wir alle Erkenntnis bekommen. Jetzt ist der Punkt, wir haben sie bekommen, aber das heißt nicht, dass wir schon alles wissen. Der Heilige Geist in uns weiß alles. Die Wahrheit ist in uns und wir dürfen darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns helfen wird, zur rechten Zeit einfach wieder zu erkennen, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. Mit seiner Hilfe können wir quasi alle Aussagen anhand des Wort Gottes überprüfen und uns so vor falscher Lehre schützen. Und dazu muss ich sagen, wir hier, die ab und zu predigen, wir geben uns alle Mühe, die Heilige Schrift richtig auszulegen. Nach bestem Wissen und Gewissen. Aber gleichzeitig sind wir nicht unfehlbar. Wir sind nicht vollkommen. Wir haben nicht die vollkommene Erkenntnis. Leider natürlich. Und das heißt, es bleibt immer die Aufgabe von jedem Einzelnen hier, der zuhört, zu prüfen, was da gesagt wird. Und ich würde sagen, umso mehr, als wir jetzt gehört haben, dass der Widersacher der Endzeit aus der Gemeinde herauskommt. Das muss uns eine Warnung sein und auch einfach klar machen, wir sind in der Pflicht zu überprüfen, was da gesagt wird. Sich als Christ zu bewähren, heißt also wachsam zu sein und sich selber mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, um so prüfen zu können, was da gelehrt und gesagt wird. Also, so viel mal zu dem ersten Abschnitt. Wir gehen einen Abschnitt weiter und ich lese euch den wieder vor. Aber ihr habt von Jesus Christus die Salbung empfangen und diese Salbung bleibt in euch wirksam. Ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand belehrt, denn seine Salbung lehrt euch alles. Was sie euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, sollt ihr mit Christus verbunden bleiben. Also Kinder, bleibt mit Jesus Christus verbunden. Dann werden wir voller Zuversicht sein, wenn er erscheint. Und wenn er wiederkommt, müssen wir vor ihm nicht beschämt dastehen. Wenn ihr wisst, dass Gott gerecht ist, erkennt ihr, jeder, der sich in seinem Handeln von der Gerechtigkeit leiten lässt, hat Gott zum Vater. Johannes wiederholt hier nochmals diese Salbung, die wir mit dem Heiligen Geist bekommen haben. Der Heilige Geist, der uns alles lehrt, was wir wissen müssen. Das ist keine Explosion, dass wir in einem Moment alles wissen, sondern er offenbart Stück für Stück die Wahrheit in unserem Leben. Doch was bringt es, diese Salbung zu bekommen, wenn wir nicht mit Gott in Verbindung bleiben? Und darum schreibt er dann so, also Kinder, bleibt mit Jesus Christus verbunden. Und er meint zwar, er schreibt Kinder, aber er meint uns. Johannes war schon ein bisschen älter. Er hatte die Freiheit, alle mit Kindern anzusprechen. Also Kinder, bleibt mit Jesus Christus verbunden. Stell dir vor, so ein kleines Vorstellungsexperiment. Du hast vor 10 Jahren dein Leben Jesus übergeben. Kannst auch 20 einsetzen. Nach den ersten Jahren ist dein Glaube aber dann so ein bisschen eingeschlafen. Und deine Verbindung zu Gott ging Stück für Stück verloren. Du bist schon noch in den Gottesdienst gegangen. Natürlich hast du auch noch gesagt, es gibt einen Gott. Aber so die Verbindung zu ihm, die ging irgendwie verloren. Und jetzt stell dir vor, heute ist die Wiederkunft von Jesus Christus. Das ist eine schöne Vorstellung. Aber nicht, wenn die Verbindung verloren gegangen ist. Du wirst ein schlechtes Gefühl haben, wenn du ohne Verbindung dastehst, wenn Jesus wiederkommt. Du wirst keine Zuversicht haben. Du wirst dich für dein Verhalten schämen, wenn du die Verbindung losgelassen hast mit Gott, wenn heute Jesus wiederkommen würde. Die Beziehung, die du mal hattest, wird nicht reichen, dass du so in voller Sicherheit dastehen wirst. Und so soll es niemandem gehen. Und darum sagt Johannes, wir sollen mit Gott verbunden bleiben. Und sind wir ehrlich, das ist kein Selbstläufer. Das ist nicht immer einfach. Das gelingt nicht jeden Tag gleich gut. Aber darum spricht Johannes hier auch von einer Bewährung. Eine Bewährung ist ja auch kein Selbstläufer. Aber wenn wir das Ziel von der Wiederkunft vor Augen haben und sagen, ja, darauf freuen wir uns, da wollen wir dabei sein, dann sagt Johannes, haltet die Verbindung zu Gott. Machen wir weiter mit dem dritten Kapitel, der nächste Abschnitt, Vers 1 bis 10. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es tatsächlich. Doch diese Welt weiß nicht, wer wir sind, denn sie hat Gott nicht erkannt. Ihr Lieben, jetzt sind wir Kinder Gottes, aber was wir einmal sein werden, ist noch gar nicht sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn es offenbar wird, werden wir Gott ähnlich sein, denn dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Wer das voller Hoffnung von Gott erwartet, hält sein Leben rein von aller Schuld, so wie Gott selbst rein ist. Wer sich auf die Sünde einlässt, lehnt sich gegen Gott auf, denn die Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Ihr wisst, Jesus Christus ist gekommen, um die Sünden wegzunehmen. Er selbst ist ohne Sünde. Wer mit ihm verbunden bleibt, wird keine Sünde mehr begehen. Wer aber Sünde begeht, hat ihn nicht gesehen und ihn nicht erkannt. Kinder, niemand soll euch in die Irre führen. Wer sich in seinem Handeln vor der Gerechtigkeit leiten lässt, ist gerecht, so wie Jesus Christus gerecht ist. Wer sich in seinem Handeln vor der Sünde leiten lässt, stammt vom Teufel. Denn der Teufel ist ein Sünder von Anfang an. Der Sohn Gottes ist gerade deshalb gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wer Gott zum Vater hat, lässt sich nicht auf die Sünde ein. Denn der Geist Gottes wirkt in ihm. Er kann keine Sünde begehen, weil er ja Gott zum Vater hat. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels zu erkennen. Jeder, der sich in seinem Handeln nicht von der Gerechtigkeit leiten lässt, stammt nicht von Gott. Das gilt auch für den, der seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt. Mir sind zwei Punkte in diesem Abschnitt hier wichtig geworden. Nochmal so ein Vorstellungsbild. Stell dir mal vor, du bist in eine Situation gekommen, wo du gerettet werden musst. Vielleicht bist du irgendwo im Meer schwimmen gegangen und wurdest von einer starken Strömung erfasst und kommst nicht dagegen an und du merkst, die Kraft geht dir aus. Jetzt brauchst du Rettung, sonst war's das. Vielleicht bist du in eine Lawine gekommen und kannst dich da nicht selber befreien. Jetzt brauchst du Rettung, sonst war's das. Vielleicht hat dein Herzkreislauf irgendwie eine Panne. Du brichst zusammen, du musst reanimiert werden, sonst ist es vorbei, du brauchst Rettung. Was auch immer jetzt deine Vorstellung ist, du bist in einer Situation, wo du Rettung brauchst. Es geht um Leben und Tod. Und dann kommt jemand, ein Mensch, und der rettet dich. Er wird zu deinem Retter, alles kommt gut, du lebst weiter. Er ist ein Retter. Wie wahrscheinlich ist es, dass er dich dann aber auch noch gleich in seine Familie aufnehmen will, dass er dich auch noch gleich in seine Familie hinein adoptieren will? Sehr unwahrscheinlich, oder? Das würden wir Menschen nicht machen. Selbst wenn so ein Retter kommt, vielleicht würden wir noch, also wir sind natürlich dankbar dann, wenn er uns rettet und tauschen vielleicht noch die Nummer auf, bleiben irgendwie in Kontakt, aber dass er uns gleich noch in seine Familie hinein adoptieren will, das wird nicht passieren. Und ich glaube, wir würden das auch gar nicht wollen, oder in dem Fall. Jesus ist unser Retter, aber er ist eben noch viel mehr. Manchmal sprechen wir von Jesus nur so als Retter. Jesus hat mich gerettet und jetzt bin ich errettet und alles ist gut. Mir muss ja nicht passieren in meinem Leben. Aber die Errettung von Jesus, die war nur der erste Schritt. Jesus ist es, der uns zurück zu Gott führt. Dahin, wo wir eigentlich hingehören. Und zwar führt er uns so dorthin, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Hinein in diese Familie Gottes adoptiert werden. So war es schon immer geplant, dass wir zu dieser Familie gehören. Und so wird es oder so ist es, nachdem uns Jesus gerettet hat. Ich finde, dass sich gerade in dieser Adoption besonders die Liebe Gottes zeigt. Jemand zu retten, das ist vielleicht noch ein Reflex. Aber diese Person dann so in die Familie hineinzunehmen, so in die Gemeinschaft hineinzunehmen, ich habe dich errettet, du darfst jetzt ganz zu mir gehören. Ich finde, darin zeigt sich die Liebe ganz besonders. Das ist das eine, was mir aufgefallen ist in diesem Abschnitt. Und dann spricht Johannes nochmal über die Sünde. Das ist immer ein bisschen unbequem. Die Sache ist aber eigentlich klar. Gott ist vollkommen, vollkommen heilig. Und Gott verabscheut, ja, er hasst die Sünde. Das sind Worte, die die Bibel so gebraucht. Und wenn wir mit Gott leben wollen, dann geht das nur, wenn wir Gott lieben. So wie er uns liebt. Und dann geht das nur, wenn wir die Sünde hassen, wie er sie hasst. Natürlich erreichen wir nicht den gleichen Level an Liebe. Und natürlich werden wir die Sünde immer auch irgendwo schwer tun, sie nur zu hassen. Aber es braucht diese Gesinnungswechsel. Und jetzt wurde der Abschnitt hier von Johannes oft schon so ausgelegt, dass jemand, der wirklich mit Gott lebt, keine Sünde mehr tun kann. Es gab schon Ausleger oder einige Ausleger, die sagen das genauso. Ja, hier steht doch, wenn du wirklich mit Gott lebst, dann kannst du keine Sünde mehr tun. Und ich finde, dass auch hier diese Bibelübersetzung so ein wenig in diese Richtung geht. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, ja, das ist richtig, wenn jemand wirklich mit Gott lebt, dann kann er keine Sünde mehr tun. Diese Aussage stimmt. Aber dann haben wir ein Problem, weil irgendwie es gibt dann keine Christen mehr, denke ich, weil wir alle Menschen sind auch und trotzdem immer noch sündigen. Das geht irgendwie nicht auf. Oder wir sagen, ja, das ist falsch, diese Aussage, und dann müssen wir aber überlegen, ja, wie kann denn dieser Text hier gemeint sein? Ich persönlich, ich finde, diese Auslegung wäre falsch. Eben einfach, weil ich weiß, wir sind alle nicht frei von Sünde. Ich finde, dieser Text müssen wir eher in die Richtung verstehen, wie wir sündigen oder wie Sünde in unserem Leben ist. Der Unterschied ist, finde ich, dass wir nicht mehr trotzig oder rebellisch quasi mit Sünde gegen Gott auflehnen. Wir sündigen nicht mehr gegen Gott. Wir leben nicht mehr die Sünde für unser eigenes Vergnügen. Oder eben nicht mehr als Mittel, um uns gegen Gott aufzulehnen. Als Christ wollen wir doch bei Gott sein. Bei dem, der uns nach unserer Rettung adoptiert hat und so uns sogar zu Kinder Gottes gemacht hat. Und das bedeutet ja schon, wir wollen eigentlich bei Gott sein. Wir wollen nicht mehr sündigen und versuchen, diese Sünde zu verabscheuen, zu hassen. Und ich finde, wir leiden doch auch darunter, dass wir von dieser Sünde nicht mehr loskommen. Und das ist der Unterschied. Wir sind der Sünde nicht mehr gleichgültig. Wir lieben die Sünde nicht mehr, sondern wir versuchen, den Standpunkt von Gott einzunehmen und wollen sie weghaben. Aber zu sagen, das würde restlos gelingen, das wäre irgendwie auch nicht ehrlich. Und so verstehe ich diesen Abschnitt. Aber wie wir vorher schon gehört haben, es ist eure Aufgabe, den Heiligen Geist zu fragen, was hier Wahrheit ist. Ich finde, sich als Christ zu bewähren, heißt also, nicht einfach als geretteter Mensch zu leben. Ja, Jesus hat mich gerettet, das war's. Sondern als Christ zu leben, heißt, Jesus hat mich gerettet, Halleluja. Aber jetzt ist es noch größer, jetzt gehöre ich zur Familie Gottes. Und jetzt will ich mich in dem bewähren, zur Familie Gottes zu gehören. Und so als Kind Gottes zu leben. Kommen wir zum nächsten Abschnitt, dem vierten Punkt, den Johannes hier noch anspricht, worin wir uns bewähren sollen. Vers 11. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir sollen nicht wie Kain sein, der vom Bösen stammte und seinen Bruder erschlug. Und warum hat er ihn erschlagen? Weil sein ganzes Tun böse war, das seines Bruders aber gerecht. Brüder und Schwestern, wundert euch nicht, wenn diese Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Bereich des Todes in den des Lebens hinübergegangen sind. Denn wir lieben unsere Brüder und Schwestern. Wer nicht liebt, bleibt im Bereich des Todes. Wer seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, kein Mörder hat das ewige Leben. Es bleibt nicht in ihm. Jesus Christus hat sein Leben für uns eingesetzt. Daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Deshalb müssen auch wir unser Leben für unsere Geschwister einsetzen. Stellt euch vor, jemand ist mit allem gut versorgt und sieht, dass sein Bruder oder seine Schwester Not leidet. Wenn er sein Herz vor ihrer Not verschließt, wie kann dann die Liebe Gottes in ihm bleiben. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich diesen Abschnitt Anfangsjahr schon mal vorgelesen habe, als ich über die Agape-Liebe gesprochen habe. Und Johannes spricht hier eine sehr unbequeme Wahrheit aus. Als Christ, der in der Endzeit lebt, wird dich die Welt hassen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon so richtig kapiert haben. Mir ist es eigentlich immer noch wichtig, was Menschen über mich denken. Ich versuche immer, Menschen zu gefallen. Ich versuche immer, irgendwie zu erreichen, dass Menschen Gutes über mich denken. Auch nicht Christen. Aber Johannes sagt hier, seid euch bewusst, die Welt wird euch hassen. Und umso wichtiger ist, dass wir dann uns gegenseitig in Liebe begegnen. Wir, die wir auch alle Kinder Gottes sind. Natürlich kannst du sagen, ja gut, aber wir sind jetzt nicht unbedingt in den allerletzten Tagen der Endzeit. Das kann schon sein. Aber Johannes hat ganz realistisch geglaubt, dass Jesus wiederkommen wird, solange er noch lebt. Und es sind ja jetzt trotzdem seither schon ein paar Jährchen vergangen. Das heißt, wir sind doch eindeutig näher an der Wiederkunft. Und ich habe zwar, oder ich bekenne, es sind viele Gnadenjahre seither vergangen. Jesus ist noch nicht gekommen. Viele Menschen hatten so noch die Chance, ihr Leben Jesus zu geben, auch Kinder Gottes zu werden. Aber ich habe auch gelernt in den letzten 5 Jahren, dass es wenig braucht. Und so unsere fragile Sicherheit ist weg. Es kann ganz schnell gehen. Manchmal halten wir das alles, oder so denken wir so, ja, wir sind so sicher. Das ist ein bisschen trügerisch. Es fehlt nicht viel. Wenn Gott will, schwingt das schnell um und wir sind dann trotzdem in den letzten Tagen. Und darum ist es so wichtig, dass wir das jetzt schon einüben, dieses Einanderlieben. Vielleicht spüren wir dieses, die Welt hasst euch noch nicht so stark. Ich wünsche es euch. Aber wichtig ist der andere Punkt, dass wir einüben, einander jetzt schon zu lieben. Dass wir einüben, jetzt uns gegenseitig schon umeinander zu kümmern. Alle zusammen gemeinsam. Das ist nichts, was der Pastor alleine macht, sich um die anderen zu kümmern. Das ist etwas, was wir gemeinsam einüben müssen, dass wir uns gemeinsam umeinander kümmern. Sich bewähren heißt, seine Adoptivgeschwister, die anderen Kinder Gottes, zu lieben und sich um sie zu kümmern. Auch darin sollen wir uns bewähren, sagt Johannes. So, jetzt habe ich noch ein paar Verse ausgelassen und die sind so wie der Schluss in diesem langen Abschnitt. Und eigentlich bringt er jetzt nochmal so seine Punkte. Er sagt nochmals jetzt, bewähre dich in der Liebe, bewähre dich im Leben als Kind Gottes, bewähre dich in der Verbindung zu Gott und bewähre dich so in der sauberen Lehre oder dass du falsche Lehre erkennst. Und ich lese euch die letzten Verse ab Vers 18 jetzt noch zum Schluss vor, wie er da den Sack nochmal zusammenbindet, der Johannes. Ihr Kinder, lasst uns einander lieben, nicht mit leeren Worten und schönen Reden, sondern mit tatkräftiger und wahrer Liebe. Wir werden erkennen, dass die Wahrheit wirklich unser Leben bestimmt. Und wir können vor Gott unser Herz beruhigen. Auch wenn unser eigenes Herz uns anklagt, ist Gott größer als unser Herz, denn er kennt uns durch und durch. Ihr Lieben, wenn unser Herz uns dann nicht mehr anklagt, können wir uns voller Zuversicht an Gott wenden. Wir bekommen von ihm, worum wir bitten, denn wir halten seine Gebote und tun, was ihm gefällt. Und das ist sein Gebot. Wir sollen an seinen Sohn Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er uns geboten hat. Wer seine Gebote hält, bleibt mit Gott verbunden und Gott bleibt mit ihm verbunden. An dem Geist, den er uns gegeben hat, erkennen wir, Gott bleibt mit uns verbunden. Johannes ruft uns auf, dass wir als Christen in der Nachfolge uns bewähren. Und ich muss sagen, recht hat er. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir diese Ermahnung uns zu Herzen nehmen. Ja, du hast recht, wir sollen uns bewähren als Kinder Gottes. Und ich lade dich ein, dass du in den nächsten Tagen oder vielleicht am besten heute Nachmittag schon nochmal die Bibel aufschlägst und diese Verse nochmal liest und dir selber noch ein bisschen überlegst. Was heißt denn das? Ich bewähre mich als Kind Gottes. Wie könnte ich das leben? Eins ist klar, Johannes sagt, Kinder Gottes, die bewähren sich. Das ist eine gute Aufgabe. Ich bete mit uns. Jesus, ich lobe und preise dich. Gleich schon nur für die Vorstellung, dass du bald wiederkommst. Wie schön ist diese Vorstellung? Du kommst wieder. Deine Herrlichkeit, deine Macht kommt wieder. Ungerechtigkeit muss weichen. Krieg muss weichen. Jesus, und ich bete, komm bald. Ich glaube einfach, dass es eine wunderbare Erlösung ist. Und das ist ja unser Ziel. Daraufhin leben wir, dass du wiederkommst, dass wir mit dir fest verbunden sind. Und Jesus, es ist so ein herausfordernder Abschnitt, dieser erste Johannesbrief, und wir uns bewähren sollen, und ich bitte dich, hilf uns. Hilf uns zu erkennen, wo wir uns schon bewähren. Hilf uns zu erkennen, wo wir uns bewähren sollten oder wo wir uns mehr bewähren sollten. Sprich zu uns, Jesus. Es steht ja diese Salbung, den Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast. Lass ihn zu uns sprechen. Nimm uns da wirklich in die Schule, in deine Schule und zeig uns auf, was dran ist, Jesus. Danke, dass du uns da beistehst und wir wollen diesen Schritt tun. Amen.